WAKMAK, der Podcast zur Impfen- und Immunerkrankung.
Ich begrüße alle Zuhörerinnen und Zuhörer zur 5. Podcast-Folge. Ich freue mich sehr, dass Sie unseren Podcast hören und verweise gerne direkt auf die Homepage des Projekts. Unter wak-mak.de, jeweils nur mit C geschrieben, finden Sie insgesamt umfassende Informationen rund um das Thema Impfen und immunvermittelte Erkrankungen. Es geht hier um Impfempfehlungen, Wirkungen und Reaktionen. Auch finden Sie dort einen Arztbrief, den Sie sich runterladen und beispielsweise mit zu Ihrem Hausarzt bzw. zu Ihrer Hausärztin nehmen können. Also werfen Sie gerne mal einen Blick auf die Seite wak-mak.de. Und dass Sie wissen, wer sich hinter der Stimme hier verbirgt, möchte ich mich natürlich auch kurz vorstellen. Mein Name ist Philipp Lutz, ich bin Redakteur bei TechPart Media & Science und moderiere durch diese Folge. Wir werden heute die Ergebnisse der Impfinanspruchnahme von MS, Arthritis, Colitis-Patientinnen und Patienten besprechen. Hierzu begrüße ich ganz herzlich die 4 Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit der Bitte, ein paar Worte über sich und ihre Position im Projekt zu sagen. Beginnen wir mit Privatdozentin Frau Dr. Uta Kilz.
Ja, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ich grüße Sie ganz herzlich. Uta Kilz ist mein Name. Ich bin Rheumatologin an der Ruhr-Universität Bochum und untersuche schon seit mehreren Jahren in Versorgungsforschungsprojekten die Impfanspruchnahme bei Patienten und freue mich sehr auf die angeregte Diskussion gleich.
Vielen Dank, Frau Dr. Uta Kilz. Dann gehen wir direkt weiter zu Herrn Professor Dr. Andreas Stallmach. Wenn Sie sich auch kurz vorstellen, bitte.
Ja, guten Tag. Mein Name ist Andreas Stallmach. Ganz herzliche Grüße aus Jena, aus Thüringen. Ich bin Direktor der Klinik für Innere Medizin mit den Schwerpunkten Gastroenterologie, Hepatologie und Infektiologie. Und Sie sehen, aus diesen Schwerpunkten ergibt sich die Verantwortung für die Betreuung von Patienten mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen. Und ganz besonders interessieren mich Infektionserkrankungen bei diesen Patienten. Und ich weiß, dass Impfen vor Infektionskrankheiten schützt. Und deshalb bin ich sehr, sehr froh, dass ich Mitglied dieses Teams sein kann und freue mich auf den Austausch heute.
Vielen Dank, Herr Professor Stallmach. Gehen wir direkt weiter zu Herrn Dr. Thomas Grüter.
Ja, vielen Dank, Herr Lutz. Mein Name ist Thomas Grüter. Ich bin Oberarzt am Evangelischen Krankenhaus in Lippstadt und leite hier die MS-Ambulanz und bin zudem wissenschaftlich assoziiert an die Ruhr-Universität Bochum und ich freue mich auf das Gespräch.
Vielen Dank. Dann last but not least kommen wir zu Herrn Dr. Robin Denz. Wenn Sie sich auch kurz vorstellen könnten, bitte.
Ja, guten Tag. Ich bin Robin Denz. Ich arbeite als wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Abteilung für medizinische Informatik, Biometrie und Epidemiologie an der Ruhr-Universität Bochum. Und wir vom AMIP sind in diesem Projekt als Statistiker und Methodiker tätig. Also nicht von der klinischen Seite, aber von der Datenauswertungsseite.
Dann vielen Dank für die Vorstellung. Lassen Sie uns direkt einsteigen ins Thema. Herr Dr. Denz, was haben Sie denn mit Ihrem Team gemacht und was war das Ziel? Also könnten Sie uns kurz ein paar Hintergrundinformationen geben und auch das Projektziel erläutern?
Ja, gerne. Also wir haben viele verschiedene Analysen gemacht, aber in diesem Teilprojekt, wo es heute darum gehen soll, war erstmal das Hauptziel, verschiedene Faktoren zu identifizieren, die in irgendeiner Weise mit der Impfentscheidung zusammenhängen. Also wir versuchen, irgendwelche Eigenschaften von Patienten und auch Ähnliches zu identifizieren, was dazu führt, dass sich jemand impfen lässt oder eben auch eher nicht impfen lässt. Und dazu haben wir jetzt innerhalb dieses Projektes verschiedene statistische Analysen durchgeführt mit den Daten der Barmer Krankenkasse.
Vielen Dank. Und ist das für alle Bereiche, die vorher genannt wurden, oder haben Sie sich einen Bereich herausgegriffen?
Ja, also die Analysen laufen erstmal für alle drei Bereiche, also für Multiple Sklerose-Patienten, für chronisch entzündliche Darmerkrankungspatienten und auch für Patienten mit Arthritis. Allerdings sind es noch momentan aktuell, also es ist noch aktuell in Arbeit, weshalb wir jetzt heute am besten erstmal nur die Ergebnisse für die MS-Patienten und für die chronisch entzündlichen Darmerkrankungspatienten besprechen würden.
Und was für Ergebnisse haben Sie gewonnen aus Ihrer Untersuchung?
Ja, also wir haben viele verschiedene Faktoren analysiert. Also ich würde einmal kurz sagen, was es überhaupt so für Daten gibt. Also in den Barmer Krankenkassendaten befinden sich erstmal ganz viele verschiedene Informationen, die eben abrechnungsrelevant sind. Also wenn Sie zum Arzt gehen, dann bekommen Sie vielleicht ein Medikament oder ein neues Heil- oder Hilfsmittel und das wird dann bei der Krankenkasse eben irgendwie festgehalten in einem Datensatz und diese Informationen stehen uns eben in anonymisierter Weise zur Verfügung. Also wir können jetzt keine einzelnen Personen identifizieren, aber das wollen wir auch gar nicht. Wir wollen ja nur irgendwelche Assoziationen finden. Und das kann man grob in verschiedene Gruppen einteilen. Also wir haben uns da angeguckt, was ist der Einfluss von Medikation, von dem Pflegegrad einer Person und von verschiedenen Erkrankungen, Komorbiditäten, aber eben auch Alter und Geschlecht oder Arztkontakte, also wenn jemand viele Arztkontakte hat oder wenig Arztkontakte und sowas ähnliches und haben uns dabei zeitliche Trends auch angeguckt. Und das kann man dann grob unterteilen in zwei Kategorien, nämlich einmal Faktoren, die in irgendeiner Form vom Patient selbst herkommen, also zum Beispiel das Alter oder das Geschlecht des Patienten ist eben ein patientenbezogener Faktor oder auch der Wohnort des Patienten. Aber wir haben andererseits auch den Arzt oder die Ärzte des Patienten als Einflussfaktor und da haben wir einige Ergebnisse. Also zum Beispiel das Alter selbst ist ein großer Prädiktor für die Impfung. Leute, die älter sind, lassen sich im Schnitt deutlich öfter impfen als jüngere Personen. Und das gilt sowohl für MS-Patienten als auch für CED-Patienten. Und da ist besonders ein großer Sprung zu sehen bei den über 60-Jährigen, weil genau da auch die Impfempfehlung für die Allgemeinbevölkerung ansetzt. Aber andererseits sehen wir auch Unterschiede nach Bundesländern, also zum Beispiel in den
vielleicht
neuen
ganz kurz, Herr Dr. Denz, wenn ich Sie da unterbrechen darf, dass wir erstmal in die Runde Ihr erstes Ergebnis geben. Überrascht Sie das, dass sich Personen, die älter sind, dass die eine höhere Impfbereitschaft haben als Jüngere? Spiegelt sich das auch wieder bei Ihnen in Ihrer Tätigkeit oder was sagen Sie dazu? Wenn ich Sie vielleicht direkt, Frau Dr. Kilz, ist das für Sie überraschend, dieses Ergebnis?
Nein, weil wir natürlich die Entscheidung zur Impfentscheidung mit dem Patienten besprechen und dem Patienten natürlich jetzt gerade, was die drei Erkrankungen anbelangt, empfehlen, eine gute Impfquote zu erreichen. Die Daten zeigen, glaube ich, aber aus meiner rheumatologischen Warte sehr ausdrücklich, dass die allgemeinen STIKO-Empfehlungen dann diesen Sprung im Alter von 60 hin bewirken und die differenzierten STIKO-Empfehlungen für Patienten mit eingeschränktem Immunsystem dann nicht so stark beachtet werden, weil für einige dieser Impfungen dann schon die Patientengruppe eigentlich ab dem 50. Lebensjahr hätte geimpft werden sollen. Insofern denke ich, spiegelt sich in diesen Daten der Trend wider, dass wir natürlich gerade bei den älteren Patienten die Abdeckung der Impfungen hinsichtlich Atemwegserkrankungen, Influenza, Lungenentzündung, sprich Pneumokokken, dann relativ breit in der Bevölkerung angenommen wird und das sich dann auch bei uns in den Daten widerspiegelt. Aber ich glaube, das WAKMAK-Projekt zielt ja gerade darauf hin ab, diese drei Patientengruppen, die sehr vulnerabel sind, infektiöse Erkrankungen zu erleiden, besser zu versorgen. Und ich glaube, hier sehen wir oder können wir keine optimale Abdeckung herauslesen und bin gespannt auf noch weitere Ergebnisse, die wir jetzt gleich diskutieren. Aber ich bin auch gespannt auf die Meinung der Gastroenterologen und Neurologen.
Genau, deswegen direkt an Sie, Herr Professor Stallmach, wie sieht es bei Ihnen aus? Sind Sie überrascht von dem ersten Ergebnis, was gerade Herr Dr. Denz genannt hat?
Ja, Herr Lutz, Frau Kilz, ganz herzlichen Dank. Vielleicht sollten wir einfach noch mal zunächst über die Größenordnung sprechen. Die WHO sagt, dass eine Impfquote von 75% zum Beispiel bei der Grippeschutzimpfung erreicht werden soll. Und wenn wir jetzt unsere Patienten betrachten, also wenn wir zum Beispiel die Patienten mit Rheumaerkrankung betrachten, wenn wir die Patienten mit MS betrachten oder wenn wir Patienten mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen betrachten, dann sind wir ganz weit von dieser 75%-Quote entfernt. In den östlichen Bundesländern, Herr Denz hat es gesagt, sind die Impfquoten etwas höher. Hier sind zwischen 40-50% der Patienten mit einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung gegen Grippe geimpft. In den westlichen Bundesländern sinkt das auf unter 30% ab. Das heißt, hier gibt es große Impflücken. Und wir haben ja in den letzten Jahren durchaus gemerkt, dass Impfen fast zu einer Glaubensfrage geworden ist. Lasse ich mich impfen, lasse ich mich nicht impfen? Sehr polarisierte Diskussion. Und deshalb ist es wichtig zu verstehen, warum Menschen Ängste vor Impfungen haben, warum sie sich nicht impfen lassen. Es ist wichtig, Strategien zu entwickeln, wie man hier tatsächlich in eine wertschätzende Kommunikation, in ein wertschätzendes Gespräch mit den Patienten eintreten kann. Und deshalb wird das Projekt uns hier weiterhelfen, bin ich ganz sicher. Herr Grüter, wie sieht es bei MS-Patienten aus?
Ja, das Ergebnis, muss ich sagen, überrascht mich auch nicht. Ich stimme Ihnen da vollkommen zu, dass diese Glaubensfrage natürlich in den letzten Monaten und Jahren immer mehr an Fahrt aufgenommen hat und dass es vielleicht gar nicht immer nur so eine rationale Entscheidung ist. Was ich mir allerdings auch vorstellen kann, ist, dass Patienten, die vielleicht selber ein größeres Krankheitsgefühl haben, die sich selber als eher krank wahrnehmen, und das ist ja tendenziell vielleicht die ältere Bevölkerung, die noch weitere Komorbidität, noch weitere Erkrankungen hat, dass die eher dann auf eine Impfung achten und bereit ist, sich lassen zu impfen, als vielleicht jüngere Patienten. Ziel der modernen MS-Therapie, und das wird für die anderen Erkrankungsgruppen genauso sein, ist es ja, dass die Patienten gar nicht so eine schwere Erkrankungsschwere erlangen. Also, dass sie sich gar nicht im Alltag als so krank fühlen und so starke Behinderungen entwickeln. Das führt allerdings auch dazu, dass wenn ein Patient sich sehr gesund fühlt, und das ist ja, wäre ein sehr erfreulicher Ergebnis, dann würde es dazu führen, dass der Patient vielleicht auch denkt, okay, ich brauche diese Impfung vielleicht auch gar nicht. Und unsere Aufgabe ist natürlich zu erklären, warum ist es trotzdem sinnvoll, sich zu impfen, auch wenn es eigentlich im Alltag gar nicht so große Einschränkungen gibt.
Ich glaube, ein wesentlicher Faktor zusätzlich zu dem, was bisher gesagt worden ist, sich impfen zu lassen oder nicht impfen zu lassen, ist auch die Erkrankungsdauer. Sprich, in dem Alter, über das wir jetzt gesprochen haben, sind ja die Patienten, über die wir gesprochen haben, mit MS, mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, auch mit entzündlich-rheumatischen Erkrankungen schon mehrere Jahre bis Jahrzehnte erkrankt und haben deswegen auch eine gewisse Erfahrung mit infektiösen Komplikationen, mit Impfungen. Und da steigt dann vielleicht auch die Bereitschaft mit dem Lebensalter an, basierend auf der Länge der Symptomdauer.
Vielen Dank für diese erste Runde, für, was das erste Ergebnis angeht. Herr Dr. Denz, Sie wollten ja gerade schon weiter ausführen. Was haben Sie noch für ein weiteres Ergebnis festgestellt bei Ihren Untersuchungen?
Ja, ich würde einfach erstmal generell an das anschließen, was Herr Dr. Grüter gesagt hat, nämlich, dass das vielleicht auch daran liegt, dass die Patienten eher komorbide sind, also dass sie schon andere Erkrankungen haben und sich deswegen auch vielleicht impfen lassen können, eher impfen lassen wollen. Und das sehen wir auch in den Daten. Also Personen mit mehr Komorbiditäten haben auch unabhängig vom Alter zusätzlich eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, sich impfen zu lassen. Und wenn sie einen höheren Pflegegrad haben, sind sie auch mit einer höheren Wahrscheinlichkeit dabei, sich impfen zu lassen, im Gegensatz zu, wenn sie nicht pflegebedürftig wären. Und auch das gilt wieder für beide betrachtete Erkrankungsgruppen und auch für die Arthritis-Patienten.
Und was, Herr Professor Stallmach hat es gerade schon angesprochen gehabt, mit diesen regionalen Unterschieden, gibt es da auch Ergebnisse, dass man konkret sagen kann, also nicht nur Ost und West, sondern vielleicht auch Süden, Norden, West. Also gibt es da sozusagen Erhebungen, wie es in den einzelnen Regionen aussieht?
Ja, wir haben auch betrachtet, wirklich nach Bundesland getrennt, wie sehr das Bundesland sozusagen beeinflusst, ob jemand sich impfen lässt. Und generell ist das relativ gleich über die Erkrankungsgruppen hinweg auch. Und was man eben am ganz deutlichsten sieht, ist der Unterschied zwischen Ost und West. Also die neuen Bundesländer sind einfach besser geimpft. Aber auch würde auch schon sagen, dass es im Süden ungefähr noch ein bisschen schlechter ist. Also ich habe jetzt keine genauen Zahlen, aber Bayern und Baden-Württemberg sind da schon relativ weit unten bei den Impfquoten.
Und an die Runde, können Sie sich erklären, warum im Osten das Impfverhalten hier deutlich höher zu bewerten ist als jetzt im Westen? Vielleicht, Herr Professor Stallmach, Sie haben vorher auch schon angefangen, Ihre Ausführungen. Gibt es für Sie eine Erklärung, warum das so ist?
Naja, bis 1990 gab es ja in der DDR eine Impfpflicht. Und möglicherweise hat diese Impfpflicht in den Köpfen der Leute, insbesondere in den Köpfen von älteren Menschen, eine größere Bereitschaft, sich impfen zu lassen, erzeugt. Auf der anderen Seite sehen wir aber auch, dass die Impfquoten, zum Beispiel was die SARS-CoV-2-Impfung betrifft, in den östlichen Bundesländern niedriger sind als in den westlichen Bundesländern. Also es ist nie schwarz oder weiß, sondern es ist immer differenziert zu betrachten. Und wenn man sich fragt, warum ist es so, dass Menschen sich in einem hohen Prozentsatz gegen Grippe impfen lassen, aber in einem höheren Prozentsatz zum Beispiel eine SARS-CoV-2-Impfung ablehnen, dann liegt es vielleicht daran, dass diese SARS-CoV-2-Impfung in den ersten Monaten mit einem sehr großen Du musst dich impfen lassen. Also es gab ja Impfpflichten für bestimmte Berufsgruppen kommuniziert wurde. Und vielleicht hat das in den östlichen Bundesländern dann Widerstände ausgelöst. Und ich glaube, deshalb ist es eben tatsächlich wichtig, mit einzelnen Patienten in ein Gespräch zu kommen und zu verstehen, was ihre Einstellung zu Impfung betrifft. Haben sie Angst vor unerwünschten Reaktionen? Haben sie Angst, dass sich die Erkrankung verschlechtert? Und diese Ängste muss man ernst nehmen und dann aus einer gesicherten Datenbasis heraus argumentieren, warum die Impfung helfen kann. Das, was Herr Denz gesagt hat, dass ältere Menschen, Menschen mit mehreren Begleiterkrankungen sich häufiger impfen lassen, macht natürlich Mut, stimmt einen optimistisch, weil gerade die Patienten zum Beispiel durch eine Grippeerkrankung, Grippe-Lungenentzündung, komplizierte Grippe auf der Intensivstation besonders gefährdet sind. Die brauchen also den Impfschutz. Aber das trifft auch auf jüngere Menschen zu, insbesondere wenn sie Medikamente einnehmen, die das Immunsystem schwächen.
Würden Sie noch was ergänzen wollen, Frau Dr. Kilz und Herr Dr. Grüter, speziell zu dem Thema, woran es liegt, dass im Osten die Impfquote jetzt nach den Ergebnissen von Herrn Dr. Denz höher zu bewerten ist als im Westen? Haben Sie da auch noch für sich eine Erklärung, was Herr Professor Stallmach gesagt hat, aber gibt es von Ihrer Seite da Ergänzungen noch dazu oder würden Sie da in die gleiche Richtung gehen, die Herr Professor Stallmach gerade geäußert hat?
Also ich würde in die ähnliche Richtung gehen wie Herrn Stallmach. Was ich allerdings auch nochmal unterstreichen möchte und was Herr Stallmach ja auch gerade gesagt hat, ist, dass die Gründe, warum man sich nicht impfen lässt, einfach sehr, sehr vielfältig ist und dass ein Du musst dich impfen da überhaupt nicht hilfreich ist und eher zu Widerständen führt und dass man einfach diesen Dialog mit dem Patienten führen muss und diese Gründe dann besprechen muss. Und ich glaube, dass dieses Projekt WACMAC da einfach sehr wertvoll ist, weil sowohl, wie Herr Denn Dienst das ja durchführt, die Krankenkassendaten anonymisiert ausgewertet werden und wir da sehen können, wer häufig geimpft ist und wer auch häufig dann nicht geimpft ist und wir vielleicht schon da erste Gründe identifizieren können. Aber das Projekt geht ja noch weiter und führt ja auch Interviews und Workshops mit Patientinnen und Patienten sowie mit Ärztinnen und Ärzten durch, um auch nochmal da weitere Gründe zu identifizieren, die uns vielleicht gar nicht so klar sind, was sozusagen als Hindernis gilt. Und wir darauf aufbauend dann eine bessere Datenlage, Informationslage schaffen können.
Frau Dr. Kilz, wenn ich das gleich an Sie gebe, vielleicht auch noch eine weitere Frage hinzu, was ich auch spannend finde. Sie sagen jetzt schon ein paar Mal, dass die Personen, dass man in den Dialog treten muss. Aber Sie haben wahrscheinlich ja auch in Ihrer Praxis schon festgestellt, dass man vielleicht auch Personen gar nicht erreicht. Also dafür muss ja auch eine Person dialogfähig sein. Wie sehen Sie diese Problematik, eben auch in Dialog treten zu können? Haben Sie da ähnliche Erfahrungen, dass das einfach bei Personen gar nicht möglich ist und Sie da vielleicht einen anderen Ansatz wählen müssen? Oder wie sind da Ihre Erfahrungen, Frau Dr. Kilz?
Die Patientenpräferenz ist eine ganz entscheidende und auch die datenbasierte Weitergabe von Informationen, was wir mit der Impfempfehlung bezwecken wollen. Aber das auch, was Herr Stallmach und Herr Grüter schon gesagt haben, die Ängste und Sorgen von den Patienten aufzunehmen. Weil ein Patient, der jetzt keine infektiöse Erkrankung hat, den belastet die Sorge, dass eventuell eine Verschlechterung seiner Erkrankung ausgelöst durch eine Impfung für ihn viel realer erscheint als eine mögliche Abwendung eines potenziellen infektiösen Geschehens in der Zukunft. Das muss man einfach gegeneinander abwägen. Und ich glaube, dass ein wirklich ganz geringer Anteil von Patienten nur nicht in den Dialog gehen möchte. Die allergrößte Mehrheit, und das würde ich hier für meine Praxis mit mehr als 90% angeben, sind offen dafür, die Argumente sich anzuhören und dann eigenständig die Entscheidung zu fällen. Aber wie gesagt, da müssen wir so ein bisschen auch den reinen ärztlichen Blick auf medizinische Fakten ablegen, sondern auch die Schwingungen zwischen den Worten wahrnehmen und die Ängste adressieren. Was das Ziel des WAKMAK-Projektes ist, ist es ja auch, dass wir eine Datengrundlage bieten möchten, um die Impfentscheidungen verstehen zu können, um die Impfempfehlungen weitergeben zu können, um einfach auch eine Plattform für Patienten und Ärzte zu bieten, die wirklich datenbasierte Fakten dort auf der Homepage, aber auch in den Podcasts und den Webinaren weiterzugeben.
Und Herr Dr. Denz, Sie hatten jetzt gerade schon zwei Ergebnisse quasi genannt. Können Sie aus Ihren Untersuchungen auch sagen, ob es Unterschiede gibt zwischen Frauen und Männern? Also wir haben jetzt das Alter angesprochen, wir haben die regionalen Unterschiede angesprochen. Gibt es da zwischen Frauen und Männern auch Unterschiede in Ihren Ergebnissen?
Das haben wir natürlich auch betrachtet. Allerdings zeigt sich da tatsächlich über alle Erkrankungsgruppen hinweg, also sowohl für MS, so auch für CED und Arthritis, zeigen sich keine sonderlich großen Geschlechterunterschiede. Also es gibt winzige kleine Effekte, also dass mal ein kleiner Unterschied da ist, aber die sind halt so ungenau, dass man da jetzt aus statistischer Sicht nicht sagen kann, dass das wirklich existiert. Also man kann hier tatsächlich keine großen Unterschiede ableiten.
Und haben Sie da noch weitere Ergebnisse festgehalten aus Ihren Untersuchungen? Oder Herr Professor Stallmach, Sie wollen direkt darauf reagieren?
Also das finde ich jetzt total überraschend. Wenn Sie mich gefragt hätten, was hätten Sie erwartet, dann hätte ich erwartet, dass Frauen doch häufiger Impfangebote wahrnehmen, weil Frauen sorgsamer mit ihrer Erkrankung umgehen, also zum Beispiel in Bezug auf Medikamenteneinnahme, aber auch in Bezug auf Vermeidung von schädlichen anderen Einflüssen. Von daher ist es ein spannendes Ergebnis, hätte ich so nicht erwartet.
Wie geht es Ihnen, Frau Dr. Kilz und Herr Dr. Grüter? Sehen Sie das ähnlich wie Herr Stallmach oder sagen Sie, das spiegelt auch bei Ihnen Ihre Erfahrungen wieder, die Sie tagtäglich in Ihrer Arbeit erleben?
Ich muss gestehen, ich fand es auch erstaunlich, weil einfach Vorsorgemaßnahmen, und dazu zählen ja auch im weitesten Sinne Impfungen von Frauen, wesentlich besser angenommen werden. Interessant wäre zu gucken, ob es dies auch für alle drei Erkrankungen so gilt. Oder sich die Unterschiede gerade im Geschlechterverhältnis zwischen den Erkrankungen dann das Gesamtergebnis ausnivelliert.
Und wie ist das bei Ihnen, Herr Dr. Grüter? Wie sehen Sie das in Ihrer täglichen Arbeit? Ist das eine Überraschung für Sie jetzt, was Herr Dr. Denz sagt?
Also für mich ist es auch eine Überraschung, aber auch vor allen Dingen dahingehend, es gibt Daten, dass Frauen einfach häufigere Ärztegänger sind, also häufigeren Arzt und Ärztinnen Kontakt haben. Und vielleicht kann Herr Denz gleich nochmal drauf eingehen. Ich würde erwarten, wer häufiger einen Arztkontakt hat und häufiger zum Arzt geht, dass der dann auch eher wahrscheinlich geimpft ist.
Ja, wenn ich direkt daran anschließen darf. Also erstmal ein sehr guter Punkt auf jeden Fall. Das hat sich nämlich auch über alle Erkrankungen hinweg gezeigt. Also die generelle Anzahl Arztkontakte, also unabhängig davon, welcher Arzt und ob es jetzt derselbe Arzt mehrfach war, erhöht die Wahrscheinlichkeit, sich impfen zu lassen. Und jetzt als kleine statistische Note muss man natürlich sagen, wir haben das jetzt so analysiert, also dieser Geschlechtereffekt von gerade ist sozusagen für eine Person gleichen Alters mit der gleichen Menge an Arztkontakten und so weiter. Also es könnte jetzt natürlich sein, dass Frauen mehr Arztkontakte generell haben und dadurch dann höhere Impfwahrscheinlichkeit haben, das würde man dann in diesem, man nennt es adjustierten Geschlechtseffekt, nicht sehen. Also der reine Geschlechtseffekt ist sicherlich da, aber eben adjustiert für Arztkontakte und so weiter ist es dann eher nicht mehr zu sehen. Aber Arztkontakte, also das ist ein sehr guter Prädiktor für, ob sich jemand impfen lässt oder nicht.
Und wahrscheinlich auch die Impfaffinität, oder? Wenn eine Ärztin, ein Arzt tendenziell mehr impft oder häufiger impft, dann ist wahrscheinlich auch die Quote höher, dass die Patientinnen und Patienten des Arztes, der Ärztin eben auch entsprechend mehr geimpft werden, oder?
Genau, das haben wir auch betrachtet. Das ist tatsächlich der entscheidendste Prädiktor von Arztlevel her. Also ich habe ja am Anfang besprochen, dass es Patientencharakteristika und Arztcharakteristika gibt. Und der größte Prädiktor von einem Arzt aus ist eben die generelle Impfaffinität des Arztes. Also heißt, wenn ich einen Arzt irgendwann besuche, der generell fast alle seiner Patienten impft, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich als Patient dieses Arztes auch impfen lasse, deutlich höher. Also dieser Faktor ist nochmal neben dem Alter einer der entscheidenden Faktoren tatsächlich.
Ist das für Sie ein überraschendes Ergebnis oder eigentlich total logisch und nachvollziehbar, Frau Dr. Kiltz?
Das halte ich jetzt für sehr nachvollziehbar, weil wir das aus Vorstudien ja auch schon wissen, dass die Einstellung des Arztes da durchaus eine Rolle spielt und die Praxisabläufe ja besser strukturiert sind, wenn eh schon sehr viele Patienten geimpft werden. Mich würde an den Sekundärdaten noch interessieren, haben wir denn so besonders Spitzenreiter an Impfungen, die besonders häufig abgefragt werden und wo es vielleicht auch Unterschiede zwischen den Erkrankungen oder regional gibt?
Also mit Impfung meinen Sie verschiedene Impfungen, also nicht nur gegen Influenza, sondern gegen andere Erkrankungen? Genau, also wir haben jetzt hier beispielsweise hauptsächlich die Influenza betrachtet, weil das einfach die häufigste Impfung ist tatsächlich. Und vor allem auch, weil Influenza ja im Idealfall jährlich geimpft wird und wir das dementsprechend öfter sehen. Wir haben zwar schon für einen großen Zeitraum die Daten, also wir haben es von 2013 bis 2021, aber das ist eben leider auch nicht unbedingt komplett ausreichend für Impfungen, die eben nur einmal oder alle 10 oder 15 Jahre vergeben werden. Dann kann es durchaus sein, dass der Patient geimpft ist, aber wir sehen es eben nicht zwangsläufig in den Daten, weil das dann eventuell schon zu lange her ist. Deswegen können wir die besten Aussagen tatsächlich über Influenza machen aus statistischer Sicht und haben uns hier darauf fokussiert. Und daher kann ich jetzt leider nicht genau beantworten, wie es für die anderen Impfungen aussieht.
Haben Sie noch weitere Ergebnisse, die Sie hier präsentieren können? Oder waren das die Ergebnisse, die unterm Strich die Punkte waren, die jetzt hier relevant sind?
Ja, also was ich persönlich noch sehr interessant finde, ist, dass auch die Anzahl verschiedener Ärzte, die ein Patient besucht, einen Einfluss darauf hat, ob er sich impfen lässt oder nicht. Also sprich, wenn ich als Patient mehr als einen Hausarzt in einem Jahr besucht habe oder auch generell viele verschiedene Ärzte, ist meine Impfwahrscheinlichkeit nochmal deutlich höher, als wenn ich denselben Arzt nur 10-mal besuche.
Ist das überraschend, Herr Dr. Grüter, für Sie?
Für mich ist das nicht überraschend, aber ich halte das für ein ganz wichtiges Ergebnis. Denn was wir ja vorher oft gesagt haben, besprochen haben, ist, dass wir den Patienten adressieren wollen und dass wir mit dem Patienten im Dialog treten wollen. Aber anscheinend, und das geben ja die Daten her, muss man auch nochmal natürlich die Ärzte adressieren, da auch nochmal Wissen schaffen, da Informationen weitergeben. Es ist ganz klar, nicht jeder Arzt kann sich mit jeder Erkrankung in der Tiefe auskennen und auch nicht jede aktualisierte Datenlage immer kennen. Aber dann ist natürlich ganz wichtig, dass wir die Informationen schaffen und auch es schaffen, irgendwie die Patienten, die Hausärzte und Herzärzte, die Fachärztinnen und Fachärzte anzusprechen und die Informationen da auch nochmal zu transportieren, wie wichtig und wie sinnvoll das ist und vielleicht auch so manchen Irrglauben oder da aufzuräumen.
Herr Professor Stallmach, Sie haben sich auch direkt gemeldet.
Ja, eine gute Information ist wichtig. Und wenn ich als Patient zu einem Arzt oder zu einer Ärztin gehe und die zum Beispiel Impfen ablehnt, das gibt es ja, muss man akzeptieren, dann werde ich von diesem Arzt, dieser Ärztin keine Impfung angeboten bekommen. Wenn ich dann aber mich zum Beispiel bei Patienten-Selbsthilfeorganisationen informiere und aus der Gruppe von Patienten erfahre, dass Impfen wichtig ist, weil es vor Erkrankung schützt, dann ist das eine gegenteilige Information. Und diese gegenteiligen Informationen kann ich dann bewerten und kann für mich persönlich dann eine Entscheidung treffen. Also je besser die Informationslage ist, desto besser kann ich als Patient, als Betroffener eine Entscheidung für mich treffen. Und deshalb ist dieses Projekt von ganz, ganz großer Bedeutung, weil es eben sowohl für Patienten, für Ärztinnen und Ärzte in der primärärztlichen Aufgabe, aber auch für Fachärzte Informationen schafft. Und wir hoffen alle, dass wir dazu beitragen können, dass die Impfquoten ansteigen.
Und da würde ich jetzt auch schon in die Schlussrunde einsteigen, nämlich was Herr Dr. Denz jetzt heute präsentiert hat, so die ersten Ergebnisse. Gibt es da von Ihrer Seite aus, Frau Dr. Kils, schon so ein erstes Fazit oder was Sie jetzt daraus mitnehmen für Ihre Arbeit oder so allgemein ein Handlungsbedarf, den Sie jetzt da auch schon erkennen aus den Ergebnissen?
Das WAKMAK-Projekt richtet sich ja an Patienten mit immunvermittelten Erkrankungen und untersucht sowohl die Arztsicht als auch die Patientensicht. Insofern ist das schon ein Projekt mit einem speziellen Fokus, der aber meiner Interpretation nach auch relativ gut die Datenlage für die Allgemeinbevölkerung widerspiegelt, sprich ältere Patienten sind besser geimpft, höhere Impfabdeckung in östlichen versus westlichen Bundesländern, dass es gewisse Arztfaktoren, gewisse Patientenfaktoren gibt. Ich glaube, das steht jetzt nochmal auf größeren datenbasierten Füßen. Ich glaube wirklich, dass die Handlungsempfehlung ist, wir müssen die Unterschiede, die für Patienten mit immunvermittelten Erkrankungen gelten, wir haben als Beispiel Beispiel hier, dass die Unterschiede in den Alterskohorten, ab wann geimpft werden soll, besprochen. Aber es gibt auch Unterschiede im Ablauf verschiedener Impfungen, dass die dann auch vom Projekt umgesetzt werden müssen, um diese Unterschiede in die Breite zu tragen, damit alle Ärzte, die an der Behandlung von Patienten mit immunvermittelten Erkrankungen beteiligt sind, das auch entsprechend umsetzen können, um die doch recht überschaubaren Impfquoten noch deutlich steigern zu können.
Vielen Dank. Und was ist Ihr so erstes Fazit jetzt anhand der Ergebnisse, die Herr Dr. Denz präsentiert hat, Herr Dr. Kröter? Was würden Sie oder was nehmen Sie jetzt da mit raus aus diesem Gespräch heute?
Ja, also ich würde eigentlich zwei Konsequenzen daraus ziehen. Das ist einmal für die wissenschaftliche Arbeit oder die Arbeit bei WACMAG. Einmal natürlich, dass wir nochmal wissen, an wen wir uns mehr adressieren müssen. Ne? Das sind einmal die Ärztinnen und Ärzte, aber auch vor allen Dingen die jüngeren Patientinnen, die nicht so schwer betroffen sind, dass wir denen nochmal ganz klar machen müssen über das Projekt und über die Informationslage, dass es trotzdem sinnvoll ist, sich gegen eine impfpräventable Erkrankung zu impfen. Und auf der anderen Seite ziehe ich natürlich auch diesen Schluss für meine tägliche Arbeit im Krankenhaus und in der MS-Ambulanz, dass ich auch gerade diese Patienten das auch nochmal deutlich mache und die vor allen Dingen anspreche. Es scheint ja so zu sein, dass die etwas ältere Bevölkerung besser geimpft ist, auch wenn man ganz klar sagen muss, auch die ist noch zu wenig geimpft.
Mhm. Vielen Dank, Herr Dr. Kröter. Und wie sieht es bei Ihnen aus, Herr Professor Stallmach? Was nehmen Sie jetzt aus dieser Runde für Ihre tägliche Arbeit mit oder so Ihr erstes Fazit?
Ja, Herr Denz hat ja nachdrücklich ausgeführt, dass der Bedarf für Impfung doch noch sehr groß ist, dass wir Lücken schließen müssen. Und Lücken schließen wir am besten, indem wir informieren. Und deshalb möchte ich eben noch mal auf das, was Sie in Ihrer Eingangsmoderation erwähnt haben, zu sprechen kommen. Dieser Arztbrief, den Patienten sich ausdrucken können, der ist extrem hilfreich. Diesen Arztbrief mitzunehmen zum Hausarzt, zur Hausärztin und im Rahmen eines selbstverantwortlichen Umgangs mit Gesundheit als Patient Impfen anzusprechen und zu fragen, ob man sich nicht impfen kann, das, glaube ich, ist ein guter Weg, damit wir die Impflücken schließen können.
Vielen Dank, Herr Professor Stallmach. Und natürlich jetzt auch an Sie, Herr Dr. Denz. Was nehmen Sie so als Ihr persönliches Fazit, auch wenn Sie jetzt nicht auf der Behandlerseite stehen, sondern auf der Statistikseite, was nehmen Sie damit?
Ja, also ich kann mich eigentlich meinen Vorrednern nur anschließen. Wir haben ja auch, wenn ich jetzt selbst nicht aus der klinischen Sicht komme, sicherlich dasselbe Ziel in diesem Projekt. Und von daher habe ich da, glaube ich, gar nicht viel hinzuzufügen.
Das ist doch ein gutes Schlusswort für die heutige Folge. Damit verabschieden wir uns. Vielen Dank fürs Zuhören und für Ihr Interesse und vielen Dank an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Sie können uns gerne auch Feedback und Fragen senden an die E-Mail-Adresse podcast@wac-mac.de. Ihr Team vom WACMAG Podcast.
WACMAG, der Podcast zu Impfen und Immunerkrankungen.